Sehr gut. Geographie, 98. Eine außerordentliche Gedächtnisleistung, las er die nächste Benotung auf dem Blatt und die Bemerkung der Lehrerin vor. Ich senkte verlegen den Kopf, da ich dafür gelobt wurde, welch gute Dienste mein Gedächtnis leistete. Geographie war Baba Mukuros Fach, das er an der Deergood High School bis zur Abschlussklasse unterrichtete. Bislang hatte ich in dem Fach nie 80% erreicht. Und Baba Mukuro hatte mich darauf hingewiesen, dass das inakzeptabel war. Vor allem, da er selbst nie weniger als 80% in seinen Geographieprüfungen erlangt hatte. Und da die Bedingungen, die für mich galten, besser waren als die, unter denen er gelernt hatte, wurden von mir bessere Ergebnisse erwartet. Deswegen hatte ich das Lehrbuch, das uns die Lehrerin vorschrieb, und das Heft genommen, in das ich die diktierten Notizen eingetragen hatte, und jedes Wort in beiden auswendig gelernt und sie bei den Prüfungen auf dem Papier wieder von mir gegeben. Was hatte ich ausgelassen, fragte ich mich. Ein Komma oder einen Strichpunkt, die eine perfekte Punktzahl verhindert hatten? Unterdessen ging Baba Mukuro weiter die Liste der fabelhaften Ergebnisse durch. Ich hörte wieder zu und empfand die köstliche Verzweiflung, die daher rührt, dass einem zwar gesagt wird, wie fantastisch man ist, man sich aber gleichzeitig bescheiden geben muss. »Schwester Catherine ist deine Klassenlehrerin, nicht wahr?« ließ sich mein Onkel von mir bestätigen. Ich nickte. Er hielt inne und dachte nach. Tambo Tsai. Diese Schwester Catherine sagt, sie glaubt, du wärst etwas überarbeitet. Baba Mukuro schaute verständnislos vom Blatt zu mir. Aber meine Tochter, wenn hartes Arbeiten dir solche Ergebnisse einbringt, dann ist es das doch wert und wird dich noch härter arbeiten lassen. Jeder kann härter arbeiten und besser werden, meine Liebe. Denn niemand ist je so gut, wie er sein könnte. Ich glaube, du musst versuchen, noch mehr Stehvermögen zu entwickeln. Ich blickte auf die Hände in meinem Schoß und dachte an meine Mutter, die sich unter einen Baum setzte, wenn sie auf den Feldern müde wurde und sich ausruhte, statt die Erde in größeren, produktiveren Mengen umzugraben. Mein Kopf sank und hob sich kaum wahrnehmbar vor Scham. Wie recht Baba Mukuro hatte. Warum hatte ich zugelassen, dass so ein Kommentar geschrieben wurde? Wenn ich nicht arbeitete, war klar, dass ich wie meine Mutter enden würde. Unterdessen suchte Baba Mukuro auf dem Blatt nach weiteren Informationen über den Fortschritt seiner Lieblingsnichte. »Ah!« rief er nach einem Augenblick. Sein Tenor steigerte sich vor Empörung zum Falsett. »Ah! Ah! Was ist das, was ich jetzt lesen muss?« Nyasha schaute mit einem dämonischen Lächeln auf. Mai Guru löffelte prompt einen Kleck Satsa auf Baba Mukuros Teller. Daraufhin nahm sie die Schüssel mit Reis und hielt sie ihrem Mann hin. »Wie wäre es damit, mein Daddy Pai?« Doch die Schüssel stieß gegen das Blatt, das Baba Mukuro las. »Mai«, brachte er sie streng zum Schweigen. Mai Guru stellte die Reisschüssel langsam wieder auf die Sisalmatte. Baba Mukuro hob das Zeugnis höher und aus der Reichweite jeglicher Einmischung und wandte sich zu mir. Seine Miene wechselte von Erwartung zu Traurigkeit. Schließlich zeugte sein Ausdruck von Schmerz, als er mich ansah, als würde er erst jetzt feststellen, dass auf einem der überseeischen Spendenchecks für seine Missionsschule zu wenige Nullen standen. »Tambo Tsai, ich bin schockiert«, intonierte Baba Mukuro. Nyasha hielt die Luft an, um ein Kichern zu unterdrücken. »Ich kann nicht glauben, dass eine Tochter von mir...« »Ich kann nicht glauben, dass du«, korrigierte er sich, »nach allem, was wir in dich investiert haben, deine Chance an dieser Schule vergeben und solches Verhalten an den Tag legen würdest.« Es war einer der schlimmsten Momente meines Lebens. Der letzte Kommentar im Zeugnis war die Schlussbemerkung der Direktorin. Da Baba Mukuro es schon signalisiert hatte, ahnte ich hässliche Bemerkungen von Schwester Emmanuel voraus. Warum mochte die Nonne mich einfach nicht? Ich verstand es überhaupt nicht. Und die Sache wurde noch verschlimmert, weil sie am Esstisch stattfand. Da wir beim Abendessen saßen, war es unkultiviert, von körperlichen Bedürfnissen zu sprechen oder vielmehr von der Entsorgung dessen, was aus dem Körper kam, und von den Arrangements in Sacred Heart, die die Befriedigung dieser Bedürfnisse im letzten Zimmer im St. Ignatius-Flur logistisch so erschwerten. Ich seufzte, und Nyasha warf mir einen Blick zu. Ich dachte, dass sie recht hatten, dass diese Bedürfnisse keine große Rolle spielen konnten, wenn man die Regeln brach, um sie zu befriedigen. Hatte es uns die Schwester nicht erklärt? Und hatten wir nicht alle den Sinn der Situation eingesehen und den Schutz der Schulbehörden geschätzt? Wie war dieses mein Verhalten zu rechtfertigen? Ich distanzierte mich davon. Ich war schuld. Ein wenig mehr Geduld und Kontrolle der unteren Muskeln und der Ärger hätte vermieden werden können. Erstens, meine Tochter, meine liebe Tochter. Mein Onkel überflog das Zeugnis noch einmal. Du gehst in eine Schule, für die ich wahrhaftig nicht zahlen wollte. Auch mit deinem Stipendium, Tambozai, zahle ich mehr für dich. Für ein Halbjahr, betonte er. Für nur ein Halbjahr im Young Ladies College of the Sacred Heart, als für ein ganzes Schuljahr für meine Tochter Nyasha in der Mission. Und dann, obwohl wir alle diese Opfer bringen, führte Baba Mukuru aus, behauptest du, dass es zu viel Arbeit ist. Dann wegen dieser Faulheit, weil du nicht arbeiten willst, wie du solltest, sorgst du für Ärger. Hör zu! Seine Stimme hob sich wieder. Ich bin selbst Direktor und ich weiß, dass Direktoren nicht lügen. Hör dir an, was Schwester Emmanuel geschrieben hat. Mein Onkel neigte wieder den Kopf und las überrascht vor. Tambu Tsai hat einen Komplex. Das erschwert es ihr, sich dem Geist anzupassen, der im Young Ladies College of the Sacred Heart herrscht. Sie glaubt, sie stehe über den Regeln des Konvents, die dem Wohl der Schülerinnen dienen. Ihre Unfähigkeit, Teil des Colleges zu sein, verursacht ihr beträchtliches Leid. Wenn sie hier nicht glücklich ist, ist es vielleicht am besten, sie herauszunehmen. Ihr Ausdruck ist ständig hochnäsig. Baba Mukuru konzentrierte sich intensiv auf das Blatt Papier, das er immer wieder faltete und entfaltete. Die Dampfspirale, die von der Satsa aufstieg, wurde dünner. Maiguru schaute verzweifelt auf das abkühlende Gericht. Nyasha war so geschockt, dass sie mucksmäuschenstill war. Ich ebenso. Was war schiefgegangen, nachdem sich die Direktorin die Zeit genommen und uns so freundlich beruhigt hatte? Was hatte ich da getan, um sie so zu verärgern? Auch Baba Mukuru wartete auf eine Antwort auf diese Frage. Er fuhr mit dem Finger über die Knickfalte des Blatts, als wollte er sich darauf vorbereiten, es entzwei zu reißen und es zusammen mit dem Zeugnis seines Sohnes in den Papierkorb zu werfen. »Es sind meine Augenbrauen«, flüsterte ich schließlich dummerweise und ohne Überzeugung. Noch während ich es sagte, wünschte ich, die Erde würde sich auftun und mich verschlingen. In dem bestürzten Schweigen, das folgte, fuhr ich fort. Sie sind so hoch. Sie lassen mich hochmütig aussehen. Ich habe es dir gesagt, sagte Baba Mukuru. Ich bin selbst Direktor einer Schule. Glaub bloß nicht, dass du Schwester Emmanuel mit dieser Sorte Lügen hinters Licht führen kannst. Nyasha betrachtete meine Stirn. Ich betete, dass sie nichts sagen würde. Sie blickte zu ihrem Vater, öffnete den Mund, doch als sie das Gewitter sah, das sich auf seiner Stirn zusammenbraute, entschied sie sich für Schweigen. »Sag mir«, befahl er, »sag mir, dass das, was ich gerade gehört habe, nicht stimmt, Tambozai. Diese Sache, die ich gerade höre. Willst du behaupten, dass die Direktorin keine Ahnung hatte, als sie diese Worte, die wir gerade gehört haben, in dein Zeugnis geschrieben hat? Willst du behaupten, dass sie dich nicht angesehen und die Form deiner Augenbrauen bemerkt hat? Denk dran, sie hat dich lange hier in der Mission befragt, als du die Aufnahmeprüfung gemacht hast, und danach hat sie nicht gesagt, dass mit deinem Gesicht etwas nicht stimmt. Etwas hat sich verändert. Es hat sich verändert. Du ziehst sie hoch, diese Augenbrauen, über andere Leute. Ich konnte nur die Tränen laufen lassen. Dann legte ich den Kopf auf den Teller und begann zu schluchzen. In mein Unglück hinein erteilte Baba Mukuru den Befehl, dass ich in mein Zimmer gehen sollte. Dort sollte ich einen Entschuldigungsbrief an Schwester Emmanuel schreiben. »Du wirst schreiben, dass es dir sehr leid tut, ihr Anlass gegeben zu haben, so eine Bemerkung schreiben zu müssen«, befahl mein Onkel. »Du wirst ihr schreiben, dass sich dein Verhalten bessern wird. Vor allem das Verhalten, das bestimmt, ob die Leute im Konvent freundlich auf dich reagieren oder nicht. Du wirst Schwester Emmanuel schreiben«, entschied er schließlich, »dass du verstehst, warum sie die Bemerkung geschrieben hat, die wir gelesen haben, und warum du sie verdienst. Und als letztes wirst du in deinem Brief an die Direktorin erwähnen, Tambo Tsai, dass du dankbar bist für die Lektion, die eine Chance ist, dich zu bessern. Und im letzten Satz wirst du ihr danken, dass sie dir Anweisungen gegeben hat, wie du eine bessere junge Frau werden kannst.« »Glaubst du, dass diese Nonne sie wirklich verweisen will?« fragte Nyasha ängstlich. »Die wusste, was mit mir geschehen würde, sollte die Schwester nicht nachgeben.« »Niemand. Keine meiner Töchter wird gebeten werden, eine Schule zu verlassen«, verfügte Baba Mukuru. »Oder irgendeine andere Institution. Allein der Gedanke daran ist viel zu beschämend.« Es war so schrecklich. Ich lief Gefahr, die Unterstützung meines Onkels zu verlieren, sollte mich Schwester Emmanuel nicht wieder in Gnade aufnehmen. Kaum in meinem Zimmer nahm ich mein Federmäppchen und schrieb den Brief. Als ich fertig war, schämte ich mich sehr, die Schwester so extrem bekümmert zu haben, dass sie die Bemerkung unter mein Zeugnis schrieb. Ich war so mitgenommen, dass ich ins Bett kroch. Als Nyasha kam und sich neben mich setzte, drehte ich mich zur Wand. Sie hatte nicht viel Tröstliches zu sagen. »Du bist jetzt dort.« Sie streichelte zerstreut die Bettdecke. »Du musst damit fertig werden.« »Vielleicht ist es nicht so schlimm. Du musst mit so einer Sache fertig werden, früher oder später. Das weißt du doch, Tambo, oder? Ich habe dir viel über England erzählt.« Sie verstummte, saß schweigend und reglos da. »Nyasha«, sagte ich leise und spürte das Gewicht ihrer Hand leicht auf der Decke, wo sie innegehalten hatte, als wäre die Kraft, die sie bewegt hatte, auf unerklärliche Weise verflogen. Sie war tief in Gedanken versunken. Das passierte, seitdem sie krank war. Sie träumte von Flucht, wo keine Flucht möglich war. Ich rührte mich vorsichtig. Panik setzte ein. Wenn Nyasha nicht aufwachte, mit vor sich hinstarrenden Augen weiterschlief, was sollte ich dann den anderen sagen? Wäre nicht allen klar, dass ich sie geschockt hatte, wo ich es nicht hätte tun sollen? Sie ließ zu, dass ich ihre Hand in ihren Schoß legte, wo sie liegen blieb, kläglich und leichenhaft, scheinbar ohne Puls. Sie starrte weiter an die Wand, ohne sie zu sehen, als wäre ihre Hand nicht bewegt worden. Man wusste nicht, was diesen Zustand auslöste, was das Sein aus einer Person saugte, wie den süßen Saft aus einem Stück Zuckerrohr. »Willst du den Brief lesen?« »Den Brief an meine Direktorin.« Ich griff danach und hielt ihn ihr unter die Nase. Es war eine große Erleichterung, als sie nach ein paar Momenten den Kopf schüttelte. Kurz darauf sagte sie, es sei wie eine Schockbehandlung, dass ich so dumm sein könnte. »Ehrlich. Nur du kannst jemandem geradewegs etwas unter die Nase halten. Einfach so. Genau das, was diesen Ärger verursacht hat.« Dann gab sie nach. »Vermutlich ist es so wie beim Heilen. Du weißt schon, wenn man Leute heilt und nicht umbringt, indem man ihnen ein klein wenig Gift gibt. Wie auch immer. Sie war wieder sie selbst. Ich bin mir nicht sicher, was dein Vokabular angeht. Ich weiß, dass ich es korrigieren muss.« Den Rest des Abends verbrachten wir damit, meine mich selbst erniedrigenden Sätze noch vernichtender zu machen. Noch später, als das Geklapper in der Küche aufgehört hatte und der Tag beendet war, lagen wir im Bett. Mai Guru kam und brachte Nyashas runde weiße Tablette. Nyasha verzog das Gesicht und schluckte sie. »Ich wünschte, sie würden mir den Sirup geben. der haut mich schneller um. Braves Mädchen, mein Täubchen. Maiguru nahm das Glas mit Wasser von ihrer Tochter zurück. Du auch, Schwester Tambu Wambu. Gute Nacht, meine Mädchen. Dann ging sie. Wohin willst du gehen? Flüsterte ich, nachdem meine Tante wieder gegangen war. Als Nyasha nicht antwortete, starrte ich auf den Spalt Licht unter der Tür, damit ich keine Angst hatte. Ich hatte Angst, dass sie endgültig an den Ort gehen würde, an dem sie zuvor gewesen war, und nicht mehr zurückkäme, einfach weil sie keinen Grund für eine Rückkehr fand. »Denkst du nicht an bessere Dinge?« fragte ich. »Es gibt so viel, was wir haben könnten. Gut in etwas sein, etwas gewinnen, erwachsen und wirklich eine Frau werden, etwas Eigenes tun, jemanden finden, den wir lieben und eine Familie haben. Was soll uns davon abhalten?« »Vermutlich«, sagte sie. Ich grinste erleichtert in die Dunkelheit. Sie hatte doch zugehört. Aber sie sprach zu langsam, als dass es beruhigend gewesen wäre. Als würde sich ein unerlässlicher Teil von ihr leeren. »Vermutlich, wenn du dort draußen sein und all das finden willst, brauchst du Treibstoff. Nehmen wir an, all diese Dinge existieren. Okay, wie bekommt man sie, wenn man nichts hat, was einen antreibt? Was kann man tun, wenn man keinen Treibstoff mehr hat?« Sie verstummte. Die Frangipani winkte vor den Fensterscheiben, bildete aus dem Licht des Mondes zitternde Formen. »Es ist schrecklich«, sagte sie. Auch sie sah zum Fenster. »Überleg nur, wie viel Treibstoff wir verschwendet haben, nur weil wir Angst haben.« »Hast du jetzt keine Angst, Tambu?« »Ich schon.« »Wie sollen wir all diese Dinge bekommen?« »Ich sehe nicht, dass wir es schaffen, bevor uns der Treibstoff ausgeht.«
»Angst?« sagte ich.
»Ich habe doch keine Angst.« »Angsthase, hey, mach dir nicht in die Hose.« Ich benutzte die Sprache des Konvents, verzog den Mund. Nyasha schnaubte. Ich gestand es ein.
Ewe, Nyasha. Natürlich habe ich Angst.«
Das Muster der Frangipani-Blätter auf dem Vorhang schrumpfte und wurde scharf. Ich hörte, wie Nyasha im Bett neben meinem aufhörte zu atmen. Ich zog mir die Decke bis unters Kinn, während Unholde aus der Dunkelheit des Zimmers aufstiegen. Der Lichtschein wurde kurz heller, als ein Fahrzeug auf der Hauptstraße der Mission entlangfuhr. Dann erlosch die Helligkeit. Es waren nicht die rhodesischen Soldaten, die ihre Scheinwerfer die ganze Nacht in unsere Schlafzimmer strahlen ließen. Seltsamerweise hatten sie das getan, nachdem Baba Mukuru verprügelt worden war. Am Abend, nachdem Netzai aus dem Krankenhaus entlassen worden war, waren sie gekommen und hatten ihre Jeeps im Hof abgestellt. Nyasha hatte mir davon erzählt. Jetzt sagte sie, Gott sei Dank, dass sie es nicht sind. Stell dir vor, sowas zu tun, Tambu. Die ganze Nacht. Wozu? Um uns Angst einzujagen? Wir zuckten beide zusammen, als die Bodenbretter knarzten. Baba Mukuru ging den Flur entlang in sein Schlafzimmer. Wir mochten Geräusche in der Dunkelheit nicht und warteten ängstlich auf das Nächste. Die Tür zum Schlafzimmer meines Onkels und meiner Tante fiel ins Schloss, nachdem er es betreten hatte. Dann hörten wir das Krächzen und Knistern entfernten statischen Rauschens. Nyasha begann zu singen, bevor der Sender richtig eingestellt war.
Kure, 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 kure kwandinopwa, wana maina baba, tonde sangana kusimbabwe.
Dann war sie still und horchte erwartungsvoll. Über dem Rauschen schwoll der Chor an. Die Männer, Frauen und Kinder, die sich versammelt hatten. Überhaupt nicht wie jene Versammlung, sondern eine andere, triumphalere Versammlung. Dann folgte eine raue, überschwängliche Stimme.
»Das ist die Stimme Simbabwes aus Maputo.«
»Stell dir vor, Tambu. Stell es dir vor. Kannst du? Stell dir vor, in Simbabwe zu leben.« Baba Mukuru stellte die Lautstärke leiser und ich zog mir die Decke über die Ohren. Stell dir vor, wie es sein wird, flüsterte die junge Frau neben mir leidenschaftlich. Du wirst auf jede Toilette gehen können und in jede Schule. Und du wirst nicht in ein übervolles, stickiges Schlafzimmer gestopft. Du wirst behandelt werden wie alle anderen. In meinen Achselhöhlen prickelte es zunehmend vor Anspannung. Was, wenn die rhodesischen Soldaten kämen, während die Stimme Simbabwes diese Ansprache hielt? Wäre Baba Mukuru in der Lage, das Radio rechtzeitig auszuschalten? Ich war keine Träumerin wie Nyasha, die Energie schöpfte aus dem, was sein könnte. Ich wollte schaffen, was erreichbar war. Die Rhodesier waren Teil des Landes. Sie kämpften für ihr Recht auf ein schönes Land. Die meisten Leute bezweifelten sowieso, dass man in einem Konflikt mit ihnen gewinnen könnte, da sie überlegene Europäer waren. Jedenfalls war ich Schülerin im Young Ladies College of the Sacred Heart, was mich zu einem Mitglied einer besonderen Ausbildungselite machte. Doch abgesehen von dieser sprunghaften intellektuellen Aufwärtsmobilität war ich ein entfremdetes Mitglied der Povo. Ich biss die Zähne zusammen bei dem Gedanken, dass sich die Rhodesier einen Weg über die Veranda, durch das Wohnzimmer und den Flur bis zur Sendernadel erzwingen könnten, die auf die Stimme Simbabwes zeigte. Ich hatte Angst und war aufgebracht. »Dein Vater«, zischte ich Nyasha durch die Zähne über die kleine dunkle Distanz zwischen unseren Betten hinweg zu. »Warum tut er das? Diese Leute haben ihn verprügelt. Netzai hat wegen ihnen ein Bein verloren. Warum will er das alles vergessen und es nur noch schlimmer machen, uns in Gefahr bringen?« Nyasha antwortete nicht. Ihr ruhiger Atem, hervorgerufen durch die Wirkung des heftigen Schlafmittels auf ihre Gehirnwellen, das sie nehmen musste, um irgendeine Art Frieden zu finden, interpunktierte die gedämpfte, aber predigende Stimme aus dem Schlafzimmer meines Onkels und meiner Tante. Während ich auf die rauschende Kurzwellenübertragung horchte, war es mir ein Rätsel, warum Baba Mukuru, der darauf bestand, dass ich einen Entschuldigungsbrief an Schwester Emmanuel schrieb, einen Freiheitsradiosender hörte. Sollte ich nicht selbst Freiheit haben? Musste ich deswegen Schwester Emmanuel den Brief schreiben? Sollte es das Fehlen von Knechtschaft erst eintreten, wenn ich so alt war wie Baba Mukuru und fähig es zu schätzen? Oder sprachen wir über unterschiedliche, relative Formen von Freiheit? Das schien akzeptabler.